Und dann habe ich reingehört. Hey, Ruth, ich sag's dir, ich bin gesessen. Und dann denke ich, die reden über mich. Oh, Scheibe.
Mhm.
Und es ist so, es ist ein Gefühl von Schock, Erleichterung, Traurigkeit.
Was du erst gewusst denn?
Dann habe ich gewusst, Scheiße, ich stecke in den Wechseljahren.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert. Sie ist eine Gastgeberin aus Leidenschaft. Sie führt einen Kaffee und wer ihr dort begegnet, der wird mit einem herzlichen Strahlen empfangen. Und die Rino Weber schafft es irgendwie, mit jedem Gast ein unbeschwertes Gespräch anzureissen. Die Rino Weber kenne ich von genau dem Kaffee. Irgendwann habe ich erfahren, was sie für eine Geschichte hat. Und dann ist es umso mehr beeindruckend, wie positiv sie durch die Welt geht. Was sie in den letzten Jahren erlebt hat, ist tough. Endlich findet sie den richtigen Mann, sie heiratet und sie will bald schwanger werden. Aber dieser Wunsch wird einfach nicht in Erfüllung gehen. Nach x Untersuchungen ist klar, es ist unmöglich, dass die beiden Kinder bekommen können. Und als wäre das noch nicht genug, kommt bald darauf ab, die Diagnose, sie sind in den Wechseljahren. Und das mit noch nicht mal 40. Wie sie mit diesen Diagnosen umgeht und was sonst schon alles Spannendes im Leben von der Irina Weber passiert ist, ich freue mich mega drauf, das herauszufinden in dem Vis-à-vis. Schön, sind ihr mit dabei. Ich bin Ruth Stutz. Hoi Irina, schön bist du da. Herzlich willkommen.
Hoi Ruth, danke, darf ich da sein. Ich freue mich.
Ich habe mich einfach wirklich richtig fest gefreut. Du bist so sympathisch. Und eben, ab und zu habe ich dich im Kaffee gesehen und das war so eine schöne Begegnung immer gewesen.
Ja, danke vielmals.
Weißt, ich habe mich gefragt, wenn wir jetzt bei dir im Kaffee hocken würden. Was würdest du jetzt für uns beide bestellen?
Für uns beide bestellen? Also eigentlich immer ein Cappuccino.
Mhm.
Aber jetzt ganz neu hat meine Stellvertretung einen Matcha Latte entwickelt, der mega fein ist.
Aha.
Und ich würde mir jetzt persönlich den bestellen und dich fragen, ob du auch willst probieren. Genau.
Ist das nicht, hat das nicht mega viel Koffein drin?
Nein, also ich glaube nicht. Aber die Wirkung ist besser und langanhaltender als, sage ich mal, vor einem Espresso. Ja.
Ah, genau. Ehrlich? Okay, ja. Dann probiere ich dann das einmal aus.
Das ist mega fein.
Irina, du kommst aus Deutschland, wir gehören ein bisschen, genau. Aufgewachsen und geboren. Bist du aber in Kirgisistan? Also du bist eine Russlanddeutsche. Was hat das geheissen für dich?
Ja, Russlanddeutsche, genau, das sind die Deutschen, die ursprünglich um, was ist es gewesen? Ja, 1600 etwas, sind sie von Russland auf Deutschland, von Deutschland auf Russland gegangen. Und für mich hat das bedeutet, dass ich meine ersten 6 Jahre in Kirgisistan verbracht habe. Es ist irgendwie mega cool. Ich habe so wenig und doch so ein paar spezielle Erinnerungen. Und wo ich 6,5 sogar, sind wir auf Deutschland wieder im Grunde genommen retourzügelt, oder? Und dann bin ich einfach da in Deutschland, ja, sind wir schon nicht ganz so mit offenen Armen empfangen worden, oder?
Ja, du hast gesagt,
sehr speziell gewesen.
Genau. Flüchtling, oder?
Genau, es ist so, dass wenn ich jetzt so zurückdenke und dass man so anschaut, die aktuelle Situation mit den Flüchtlingen und so, dann kommt es mir so vor, dass es wie mit den Flüchtlingen heutzutage. Wir sind angekommen und wir haben in so einem Auffanglager gelebt mit ganz vielen Familien in einer kleinen Wohnung. Ich hatte Glück gehabt, ich konnte zu meinen Tante und Onkel. Ich weiß gar nicht, wie das für mich war. Ich bin einfach von meinen Eltern weg gewesen für, es ist, keine Ahnung, ein paar Stunden Fahrt gewesen. Ja, es ist schon, und wir sind immer wie so ausgestellt gewesen. Wir sind in Kirgisistan als die Deutschen ausgestellt gewesen. Und dann sind wir retourgekommen nach Deutschland und dann sind wir die Ausländer gewesen, also die Russlanddeutschen. Und meine Mami hat immer gesagt, dass es irgendwie, ja, wir sind niemals wirklich, wirklich so dazugehört. Wir sind immer entweder die Deutschen oder die Ausländer gewesen.
Immer schwieriger,
ja,
oder?
Ja, ja, wenn ich jetzt so denke, dann denke ich oft so, ja, das ist schon eine herausfordernde Zeit gewesen. Ich habe noch das Glück gehabt, dass meine Eltern mega Wert darauf gelegt haben, dass wir Hochdeutsch reden. Wir haben viele Familien um uns herum gehabt, die sind von Russland nach, in Russland haben sie Deutsch, oder das ist ja kein richtiges Deutsch, es ist so Plattdeutsch.
Ah, oh, ehrlich?
Ja, okay. So wie man so vielleicht in Holland wird reden, oder so im Süden von Deutschland, in Bayern. Es ist ein eigener Dialekt, aber man muss sich natürlich vorstellen, gell, das haben sie von Anno dazu mal mitgenommen und haben den Dialekt so beibehalten, wenn sie ins Retto kommen nach Deutschland und Sprache hat sich verändert, oder?
Ja,
sie haben gleich nicht können richtig so man hat direkt gemerkt, dass man sie aber eben nicht gemerkt. Die Deutschen sind,
ja,
oder?
Genau. Oh je.
So.
Ja.
Und dann sind sie gekommen nach Deutschland und dann haben sie plötzlich angefangen, Russisch viel zu reden, weil es sie natürlich verbunden hat, oder? Mhm. Das hat so wie das Heimatgefühl gleichzeitig gegeben. Mhm. Und mein Vater hat immer gesagt, nein, wir reden immer Hochdeutsch, damit wir Kinder können schneller reinkommen, wieder in die Kultur. Das finde ich sehr, sehr weise. Natürlich habe ich das Russisch verlernt und habe später wieder ein bisschen gelernt, aber ich habe für mich ist es mega wichtig gewesen, also können Deutsch sein, Teil der Kultur sein, dass ich nicht so ausgestellt bin.
Ja, ja.
Bin
genau. Also das heisst, du kannst immer noch ein bisschen Russisch?
Ja, ich verstehe schon. Das ist mir ganz lustig, wenn ich irgendwo anstehe oder so. Mhm. Gell? Leute reden Russisch um mich herum und denken, ich verstehe es nicht.
Nee, so
da
cool.
Verstehe ich fast alles.
So cool.
Aber ich rede es nicht.
Das ist eine spezielle Sprache, oder?
Ja,
ganz eine schöne anders. Sprache.
Ehrlich? Ja, sie hat für mich natürlich auch ein Heimatgefühl. Gell? Mhm. Und meine Verwandten sind sehr musikalisch. Und wenn sie auf Russisch singen, das berührt mein Herz mega, mega fest. Mhm. Mega fest. Mhm. Das ist schon, man merkt, ich habe 6 Jahre, habe ich die Sprache gleich immer irgendwie gehört. Gell?
Ja.
Genau, und es macht etwas
das
schon mit
einem. Das ist wie tiefer, oder?
Ja,
das kann
es
man
ist
manchmal
tiefer.
Nicht so erklären.
Ja, genau. Ja.
Und gleich sagst du, du hast eine schöne Kindheit gehabt, mhm. hast aber viel gearbeitet, bist die älteste von 5 Geschwistern, gell? Was hat das geheissen, nachher hat es Deutschland?
Ja, gell, wir sind nach Deutschland gekommen und sind dann eben im Auffanglager gewesen. Dann haben wir bei meiner Tante gewohnt. Ich glaube, mit 3 oder 4 Familien in einem Haus. Das ist wirklich
Wahnsinn.
Crazy
ja.
gewesen,
ja.
genau. Und dann sind wir sehr bald in eine eigene Wohnung oder das Haus gezügelt, wo wir haben überkommen können, zur Miete natürlich. Und es ist irgendwie selbstverständlich gewesen. Ich habe immer geholfen und immer, gell, mein Bruder, der ist 1 Jahr jünger wie ich und dann sind Zwillinge nachher gekommen. Ich mag mich hier wirklich, ich bin viel gegangen und Wäsche aufgehängt. Und,
ist schlimm so für dich? Oder?
Nein, überhaupt nicht.
Das ist auch noch spannend, gell, dass man es gar nicht so schlimm empfindet.
Überhaupt nicht.
Ja.
Es ist einfach dann speziell gewesen, wo mir, gell, unter Russlanddeutsch eher normal gewesen, dass Kinder so viel mitgeholfen haben.
Okay.
Und von dem her ist es gar nicht so schlimm für mich gewesen. Erst wo ich dann gecheckt habe, dass andere Kulturen, zum Beispiel die Deutschen, die Kinder gar nicht so viel daheim mithelfen.
Und
die
immer
fragen, warum machst denn du so viel? Gell? Und
ja.
ich immer so, hä? Oder dann haben wir uns natürlich auch darüber ein bisschen definiert. Oder? Und dann wie gesagt, ja, also wir sind fleissiger.
Also das ist wirklich so ein eigenes Völkchen
ja.
gewesen? So.
Ja, es ist schon eine sehr eigene Kultur. Das ist einfach so, sie haben ihre Kultur beibehalten in Russland und dann haben sie sie mitgenommen. Mhm. Das ist so eine Kultur in der Kultur. Und ich später habe ich so können sagen, ich fühle mich wie so ein Third Culture Kind. Mhm. Oder es gibt so Studien darüber, oder? Und so fühle ich mich oft wie so ein Kind, was von einer Kultur in die andere kommt und sich immer wie muss neu etablieren.
Ja, das muss man manchmal wie aufarbeiten. Gell? Das kennt man noch viel, dass das mega bewegend ist und viel ausmacht in einem Kind.
Ja, voll. Aber das habe ich damals das habe ich nie so gesehen. Das habe ich erstmal mit den Jahren werden so Dinge klar, oder wenn du dich mit dir selbst beschäftigst oder in Therapie gehst oder so, dann merkst du plötzlich, was das alles bedeutet. Gell?
Ja, verstehst dich selber besser.
Genau, genau.
Du bist gläubig aufgewachsen.
Genau.
Was hat das wiederum geheißen?
Oh ja. Ja, ich bin gläubig aufgewachsen. Ich bin auch eben in einer russlanddeutschen Kirche gewesen, oder? Alle sind wirklich, alle in der Kirche, zumindest sehr, sehr lang, sind wirklich Leute, die aus Russland, aus den unterschiedlichsten Teilen, aber viele auch aus Kirgisistan selber, auf Deutschland gekommen sind und da ihre Kultur auch gelebt haben. Gell? Mhm. Und man muss sich die auch ein bisschen konservativer vorstellen. Es ist so, ja, es gibt die ganz, ganz Konservative, das sind wir schon nicht gewesen, gell? Wir haben gleich noch dürfen Hosen tragen in unserer Freizeit. Aber in Gottesdienst oder ins Kirchengebäude hättet mir eigentlich immer sollen einen Rock tragen. Also
okay.
Das heisst, sonntags sind wir immer mit dem Rock gegangen. Und wo ich klein gewesen bin, es ist noch ganz normal gewesen, dass alle Frauen immer alle verheirateten Frauen haben das Kopftuch angehabt.
Oh wow,
aber
okay.
Das hat natürlich nachgelassen, gell? Mit den Jahren hast du gemerkt, dass das Kopftuch immer kleiner wurde. Nachher ist es nur noch so ein kleines Bändeli gewesen. Bis dann die Ersten das komplett weggenommen haben.
Okay.
Und so eine stille Revolution, würde ich sagen. Ja, und das hat sich auch sonst schon auch verändert, gell?
Ja.
Also wo ich dann erwachsener war. Aber ich bin mit über 20 aus der Kirche rausgegangen und das war immer noch normal gewesen, dass man einen Rock trägt zum Gottesdienst, gar nicht so drin gelegen. Nur die Leute, die nicht gläubig gewesen sind, die gekommen sind, da hat man natürlich gesagt, oh mega schön, die kommen, das ist voll easy, die dürfen die Hose tragen, oder?
Ach so, okay, ja.
Und alle, die aus der Kirche gewesen sind und sich dann mal gewagt haben, eine Hose zu tragen, die sind dann schon komisch angeschaut worden. Und ich habe das nie ausgeholt, also habe ich immer einen Rock getragen.
Ah sicher, ja, der Druck. So,
genau,
ja.
der Druck war halt gross gewesen, gell? Ja. Wir sind schon sehr... in gewisser Hinsicht sehr, sehr enge Systeme gsi oder sehr enge Denkweisen in gewissen Sachen. Gell?
Hat dich das auch gestört?
Ja, also schon sehr, genau. Ich habe irgendwie immer, gell, ich bin schon ein sehr fröhliches Kind gsi und ich bin auch, würde ich sagen, als Teenager und Jugendliche sehr fröhlich gsi. Ich habe, denke, durch meine Fröhlichkeit und Ausstrahlung sehr viel können auffangen. Oder ich habe wie so... Ja, ich glaube, manchmal hat es dazu geführt, dass Leute mir weniger übel genommen haben. Oder ich habe versucht, das so auszugleichen. Oder? Dann, aber es ist für mich schon schwierig gewesen. So dieses, ich glaube, viel, was ich sehr gelernt habe in der Zeit, ist eigentlich, ich muss etwas leisten oder ich muss mich so und so verhalten, dass Gott mich gern hat. Ich glaube, das ist so, wenn ich, das ist so das, was mich am stärksten geprägt hat. Ich bin überzeugt gläubig gewesen, oder bin es immer noch. Der Glaube ist mir extrem wichtig gewesen, aber ich verstehe erst jetzt, wie stark das eigentlich an eine Leistung gebunden gewesen ist. Mhm. Und dass wirklich ich immer gedacht habe, wenn ich mich so verhalte, hat Gott mich gern. Und wenn ich gewisse Dinge nicht mache, nicht regelmäßig Bibel lese, und so nicht regelmäßig bette oder eben, wenn ich keine Hose anhabe, keinen Rock anhabe, dann hat Gott mich nicht gern, weil ich füge mich nicht in das inne, was richtig wäre,
ja,
oder?
Ja.
Und gleichzeitig bin ich schon recht ein Rebell gewesen. Gleichzeitig habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Es kann nicht sein, dass wir so einen Gott haben. Das kann nicht sein, dass Gott die Kleidung so wichtig ist und wichtiger ist als das, was innerlich und mit meiner Beziehung zu Gott ist, genau.
Also eigentlich hast du es recht eng empfunden und gleich hat dir das so Sicherheit gegeben wahrscheinlich auch. Genau. Oder in der Jugend bist du dann auch fest in der Kirche verwurzelt geblieben, bist du dort gewesen.
Ja.
Das Thema, das dich aber dann auch beschäftigt hat, logisch Männer. Also das ist, ist aber nicht so einfach gewesen, gell?
Nein, das Thema Männer ist wirklich mega, mega schwierig gewesen. Also ich verstehe bis heute nicht, warum es so schwierig war. Nein, ich glaube...
Ist es einmal nicht schwierig?
Ja, ich weiß es nicht, das stimmt. Ich glaube, das empfinden alle schwierig. Gell? Ja. Ich hatte immer gut gehabt mit Männern und ich bin auch so der Kumpeltyp immer gewesen. Gell? So, ich hatte immer Männer als Freunde gehabt und auch gebraucht. Mir ist auch dieses Mädchen gehabt, einfach zu viel gewesen. Mhm. Ich bin auch das Mädchen gewesen, wo mit Buben auf dem Fußballplatz gestanden ist. Ja,
so
ja,
cool,
genau. Ich durfte mit ihnen Fußball spielen und bin immer auf Bäume geklettert und so. Und irgendwie sind wirklich Freundschaften mit Männern immer ein wichtiger Teil gsi und aber es ist oft nicht drüber hinausgegangen, gell? Es ist so schwierig gsi irgendwie und sehr verletzend auch für mich.
Ja.
Genau, ich habe immer so zweimal Situationen gehabt, wo ich immer denkt han, jetzt passiert's dann und dann ist es gar nie passiert, dann haben sie gefunden, ja, nein, das ist doch nur Freundschaft, gell?
Ja.
Und von draussen immer alle Leute so, ja, das verstehen wir gar nicht, dass du keinen Freund hast und so.
Das gell? Hilft extrem.
Ja, das hilft total, ja, also, super, das hilft, dass man noch mehr Selbstzweifel hat.
Genau.
Und dann habe ich mal jemanden gehabt, gerade frisch aus einer Beziehung, zweimal nicht sogar mal jemanden gehabt, der frisch aus einer Beziehung ist und ich bin wie der Notnagel gewesen, das habe ich nachher gemerkt. Sehr verletzend gewesen, sehr, sehr verletzend. Und irgendwie hat es nie so klappen. Ja.
Ja.
Das ist wirklich irgendwie schwierig gewesen. Gell, in der Kirche, wo ich aufgewachsen bin, oder in der Kultur, sind natürlich mega viele, haben schon mit 18, 19, 20 geheiratet, oder?
Wow, das ist früh.
Ja, das ist mega früh. Und ich habe nie so früh heiraten. Das ist für mich irgendwie spannend, wie es mega schnell klar war. Dafür habe ich zu viel so den Freiheitsdrang gehabt und denkt, ja, mache ja noch andere Sachen machen, wie im Leben, gell?
Genau.
Aber und gleich gell, ich habe mir natürlich immer einen Partner gewünscht. Ich habe mir immer gewünscht, zu heiraten. Mhm. Aber es hat nicht geklappt. Mhm. Genau. Mhm.
Ja. Dafür hat es mega gut geklappt mit Ausbildung. Also du hast eine Banklehre gemacht, ja, genau. Sehr erfolgreich, oder? Ja. Hast die, und das war anscheinend dort gar nicht so typisch gewesen, für so Russlanddeutsche.
Genau.
Warum denn nicht?
Also, gell, irgendwie sind es viele so helfende Berufe. Gell, viele haben ja früher geheiratet. Es hat solche und solche gegeben. Gell, welche die Ausbildung gemacht haben und danach geheiratet haben oder während der Ausbildung geheiratet haben und dann ein Kind bekommen und so. Aber es hat ja auch viele gegeben, viele sind eher so in helfenden Berufen gewesen, gell? Und irgendwie wie so, ich weiß schon, es hat schon Leute auch in meinem Umfeld gegeben, wo mal so studiert haben, aber mega wenig. Und deshalb, ich weiß, für meine Eltern und so ist es mega besonders gewesen. Und schaut, sie schafft in der Bank im Fall.
Aber das ist vielleicht doch auch wieder ein bisschen rebellisch.
Ja, interessant. Ist aber mein Papi, oder? Ich bin eigentlich wie so zwischen meinen Eltern. Meine Mami ist so sehr, sehr angepasst. Überangepasst, gell, ist immer sehr unsicher. Und mein Papi ist so wirklich eher mehr so der Rebell, ist auch in seiner Familie und so. Wir sind weggezügelt von der ganzen Verwandtschaft, wo die alle gewohnt haben und so. Und ich habe wie so beides in mir und es kommt wie ein bisschen drauf an. Ja. Gell? Und solange ich in der Nähe von meinen Eltern gewohnt habe oder, sag ich mal, eine halbe Stunde oder viel, so auch Kontakt, also die Stärke von meinem Papi gespürt habe, habe ich viel mehr das Rebellische auch können zulassen.
Also du hast eine Ausbildung gemacht auf der Bank, das war dort nicht üblich. Hast du auch viele Jahre wirklich auf der Bank gearbeitet und dann irgendwann gemerkt, du willst etwas anderes. Und hast dann später eine Ausbildung angefangen als Sozialdiakonin, weil du so fest den Wunsch gehabt hast, mit Kind zu arbeiten, gell? Das war quasi eine Bibelschule, kombiniert mit einer Erzieherschule, so sagt man das jetzt in Deutschland. Und nebenbei hast du Kellnert. Das war ein wichtiger Baustein für dein Leben, gell?
Ja, ich hatte aber schon immer einen Drang zum Kellnern. Ich habe sogar während meiner Ausbildung zur Bankkauffrau nebenbei Kellnern. Ich weiß auch nicht, warum. Mhm. Es hat dann nicht so geklappt. Also nicht, weil sie mich nicht genommen hätte, sondern weil ich dann nachher gemerkt habe, nein, das geht nicht so gut und so. Und ich musste Geld verdienen, weil ich eine Ausbildung musste zahlen. Ich habe auch staatliche Hilfe bekommen, aber nicht genug. Und dann habe ich angefangen, Kellner, und nachher habe ich eigentlich fast schon 50-50, gell, Schule und 50% Kellneret, aber nur, weil ich es so gern gemacht habe.
Also du hast es geliebt?
Ich habe es geliebt. Ich habe es wirklich geliebt. Ich bin so richtig aufgegangen. Aber ich bin spannenderweise in beidem eigentlich aufgegangen. Mhm. Ich habe zum Beispiel das Neue Testament, mir so einen tollen Lehrer gehabt, und ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt, im Wort Gottes studieren. Und amix habe ich nach dem Kellner, habe ich dann mal da können im Hotel schlafen und dann mich müssen vorbereiten auf die Schule. Und dann habe ich dann um 1 Uhr nachts noch ein Essay geschrieben für das Neue Testament. Gell? Mhm. Aber weil ich beides so geliebt habe. Genau.
Und weil man so im Saft ist vom Leben und Magen,
ja,
oder?
Ja, genau. Da war ich am Anfang 30. Du, da ist noch alles möglich gewesen. Ich sag's dir, ich habe gar nicht gewusst, was ich alles kann.
Und dann träumen wir heute, dass wir am 1 am Morgen noch irgendetwas zustande bringen.
Ich krieg schon um 11 Uhr am Abend nicht mehr zustande.
Ich habe nicht fix fertig. Okay, du sagst ja, du hast in dieser Zeit ein bisschen die Jugend nachgeholt, gell? Ja. So über 30 hast du ein bisschen, bist du ein bisschen wie ausgebrochen.
Ja, also gell, ich habe ja gesagt, ich bin so überangepasst gewesen. Das heisst, während andere in ihrer Teenager-Zeit in Ausgang sind und ein bisschen mehr getrunken haben und betrunken heimgekommen sind, habe ich mit meiner Freundin die heimgehockt und Tee getrunken und tiefe, gläubige Gespräche gehabt. Ist überhaupt nicht schlimm, ist mega gut. Weißt? Also ich habe es als eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit in Erinnerung. Mhm. Und gleichzeitig habe ich irgendwie, ich habe etwas verpasst, etwas, was wie zum Leben dazugehört. Und eben auch da weiß ich von der Psychologie her, dass es wie notwendig. Du brauchst die Zeiten, wo du ausbrichst, wo du lernst, die Grenzen zu setzen und wo dir auch andere Grenzen Mühen geben und sagen, so geht es nicht. Oder eben, ich finde, ja, man muss wahrscheinlich mal wirklich einmal zu viel Alkohol getrunken haben und einen schlechten Tag gehabt haben, zum Wissen, wollte ich das oder wollte ich das nicht. Ja, ja. Und ich habe es wirklich nachgeholt. Ja, das ist natürlich beim Kellnern, gell, das ist wirklich oft noch so eine Sache, dass man nach so einem mega strengen Tag setzt man sich zusammen, trinkt ein Gläschen Wein zusammen. Aber ich habe auch Christen kennengelernt, die Freiheit haben, zu sagen, hey, natürlich, ich darf doch Alkohol trinken, ist doch nicht schlimm. Mm. Das habe ich nicht kennt, oder? Für mich ist direkt Alkohol ist eine Sünde gewesen. So. Ja. Und ich durfte die Freiheit haben, zum Lernen, ich kann Alkohol trinken und glaube trotzdem an Gott.
Ja. Genau. Ist unglaublich, ja. Oder, dass das nicht zusammengepasst hat.
Genau, das hat einfach nicht zusammengepasst in meinem Bild, oder? Mm. Und das habe ich wie dürfen lernen, gell? Ich meine, ich habe so manche Nacht nicht so gut geschlafen, weil ich zu viel Alkohol kam. Genau. Aber es ist okay, es hat es wie gebraucht und eine mega, mega wertvolle, eine sehr verletzliche Zeit gleichzeitig, gell? Es ist so, man lernt neue Sachen, neue Leute kennen, man hinterfragt sich selber, man hinterfragt das Gottesbild, man wird konfrontiert, gell? Dann trinkst du Alkohol oder trinkst sogar zu viel Alkohol und denkst dir so, scheiße, hat Gott mich überhaupt noch lieb? Gott hat mich sicher nicht mehr lieb. Ich kann nicht mehr. Ich habe mich in der Zeit in jemanden verliebt, der kein Christ war, gell? Es war schwierig, weil plötzlich habe ich gedacht, kann ich überhaupt noch Christ sein, wenn ich so will leben? Ich will unbedingt den Mann haben, ich will unbedingt mit dem zusammen sein, aber bin ich dann auch ein richtiger Christ?
So viel Frage oder Glaubenssätze von früher, die so fühlt,
genau,
oder?
Genau, mega viel, mega viel.
Aber du hast ja dann deinen Mann kennengelernt, muss dazu sagen, ist ein Schweizer, oder?
Ja, genau.
Du bist zu uns in die Schweiz gekommen, hast eine Stelle angenommen in der Schweiz und hast ihn da kennengelernt. Und das ist ein total neues Kapitel in deinem Leben, oder?
Ja, genau.
Ein gutes.
Ein sehr gutes. Sehr gutes, genau. Ja, ich bin ja dann in die Schweiz gezügelt, habe den einen Mann nicht bekommen.
Ja.
Und bin dann in die Schweiz gezügelt und habe dann irgendwann mal vor lauter Langeweile, gell, ich habe in Bern-Oberland gewohnt, zumindest eben nirgendwo gefühlt. Und habe dann neben dem Arbeiten kaum Kontakt gehabt und habe dann irgendwann gefunden, so, jetzt muss ich jemanden kennenlernen. Ich gehe auf die Online-Plattform. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt. In einer schwachen Minute habe ich mal das Berner Oberland erweitert auf die ganze Schweiz. Und zack, ist er mir da entgegengesprungen. Genau. Und sein Profil hat mich direkt angemacht, weil er einfach so humorvoll das gemacht hat. Und wir haben angefangen zu schreiben und haben einfach nonstop dann eigentlich die ganze Zeit geschrieben.
So schön, genau. So wie es muss sein. Und eineinhalb Jahre später schon geheiratet.
Genau,
das ist doch
also sogar noch früher sogar.
Ah, sicher?
Ja. Also zivil haben wir früher noch geheiratet, genau. Wir haben uns im Januar kennengelernt, im Februar sind wir zusammengekommen und im Dezember haben wir dann zivil geheiratet.
Ja, cool. Ja, und ihr habt mega einen klaren Wunsch gehabt, also ihr wollt Kinder bekommen, oder? Das ist das grosse Ziel, Familie gründen. Wann habt ihr gemerkt, das ist jetzt gar nicht so einfach?
Wir haben es aber erst nicht sofort gemerkt, weil wir gemerkt haben, okay, wir wollen noch das Bier ein bisschen alleine sein, um uns besser kennenlernen, weil zwei Kulturen, ich bin frisch gezügelt und so. Und dann haben wir nach etwa einem Jahr, wo erstmal so, ja, wenn es passiert, dann passiert es, oder? Und dann irgendwann haben sind wir es angegangen. Und etwa nach einem Jahr haben wir dann gemerkt, es funktioniert nicht. Okay, was bin ich dann? Irgendwann bin ich dann schon 36, 37, ich weiß auch nicht mehr.
Ja, ja.
Zeit vergeht so schnell, aber auf jeden Fall bin ich da in der Position gewesen, dass ich können zum Arzt gehen und sagen, hey, es klappt bei uns nicht. Und dann schauen sie schneller. Gell? Wenn Leute 30 sind, dann sagt
schon man, 30 hey, sagt man, gell?
Ja, und gleich, da sagt man so, ach, nach zwei Jahren, wenn es nicht nach zwei Jahren klappt, dann kommst du mal vorbei.
Okay,
oder?
Ja.
So, aber wenn du jetzt dann älter bist, so wie mir, dann haben sie schon relativ schnell, hat meine Ärztin gesagt, okay, dann können wir jetzt mal ein paar Abklärungen machen mit ihnen und ihr Mama muss dann auch. Ja, und dann relativ schnell hat man dann gemerkt, dass bei mir diverse Sachen nicht stimmen, gewisse Hormone nicht, also schon das Anti-Müller-Hormon, was etwas über die Fruchtbarkeit aussagt, ist relativ niedrig. Klar können Frauen mit so einem niedrigen Hormonstatus trotzdem noch Kinder bekommen, aber es ist dann schon wesentlich schwieriger. Ja. Mein Mann hat Sachen nicht gestimmt. Man hat relativ schnell gesagt, hey, unter den Voraussetzungen werdet ihr auf natürliche Art und Weise, ist es wirklich ein Wunder, wenn ihr noch würdet das Kind bekommen, aber es ist praktisch unmöglich.
Genau. Wow. Was macht das mit einem?
Wenn mega schlimm.
Mega schlimm.
Ist mega schlimm. Also ja. Es hat, ich bin wie so in so einer Schockstarre. Oder dann in so einem Überlebensmodus, würde ich vielleicht sogar eher sagen, ich bin so schockiert gewesen und habe mich wie abgespalten von meinen Gefühlen. Ich habe dort mal in einem Job geschafft, wo ich mich nicht so wohl gefühlt habe, wo ich einfach gewusst habe, ich wollte da raus. Und mein Chef hat brüllt, als er gehört hat, dass wir kein Kind könnte bekommen, aus Mitgefühl. Aber zwischen ihm und mir ist es eigentlich schon schwierig gewesen. Aber es hat mich so, es hat, so irritierend für mich gewesen. Er hat aus Mitleid mit mir brüllt, weil mir kein Kind könnte bekommen. Und ich selber habe gar nicht können brüllen. Ich bin wie so schockiert gewesen, das würde ich wie sagen, gell? Und ich habe meine Gefühle weggesperrt, zum nicht ganz zusammenbrechen. Weil ich habe dann relativ schnell gewusst, okay, gut, Kind bekommen ist nicht der softe Weg, um aus dem Job rauszukommen. Gell? Sonst habe ich immer gedacht, ja, dann bekomme ich mehr Kind, oder? Hey, und dann lerne ich das hinter mir und dann muss ich da nicht so viel sagen, was alles blöd ist und so. Ja. Ich bekomme das Kind und dann sage ich ciao zusammen, ja, gell? Genau. Bleib daheim mit dem Kind und die Sache ist gut für mich. Oder? Und so habe ich plötzlich müssen Stellung beziehen.
Scheibe, ja.
Und habe aber müssen mit meinem, also ich habe müssen klarkommen mit dem, was jetzt, wir bekommen kein Kind auf normale Art und Weise. Und ich muss im Job sagen, sorry, so geht es nicht.
Ja, genau.
Es sind wie zu viele Sachen. Es ist wie zu viel für mich. Ja.
Hast du schon irgendwann die Gefühle auch können zulassen? Das
viel später,
ja. Ehrlich.
Also es hat natürlich schon auch den einen oder anderen Moment gegeben. Aber ich bin nachher wirklich in so einem Burnout gehabt, gell? So, ich bin depressiv geworden. Ich habe es am Anfang nicht so gecheckt. Ich habe angefangen schlecht zu schlafen. Bin wirklich so in diesen Gedankenstrudel reingekommen, wo ich nicht mehr gewusst habe, ich kann nicht mehr stoppen. Gell? Bin vom Arbeiten heimgekommen, habe gesagt, so jetzt in der Garage, wenn ich mein Auto parkiere, dann lasse ich die Gedanken da. Und in der Wohnung ist nichts mit Arbeiten. Du. Ist nicht gegangen.
Nein,
ist nicht gegangen. Es ist alles so, es ist so extrem geworden. Und ich habe dann gekündigt, weil ich gewusst habe, das schaffe ich nicht. Aber ich habe im Heim geschafft. Und da kündigt man nicht einfach von heute auf morgen, oder? Da kündigt man normalerweise so oft Sommerferien auch nicht, dass man wieder Beziehungen nachher mitnehmen und ach schön so abschliessen,
okay,
oder?
Ja.
Und das war immer mein Ziel gewesen. Ich habe ein Kind nicht wollen verletzen. Ich wollte ein Kind nicht wollen einen blöden Abgang bescheren. Ich wollte ihnen noch sagen, dass ich sie gern habe und so. Und wir sind extra in Ferien gefahren. Ich konnte Ferien nicht geniessen. Es war wirklich schlimm gewesen für mich, die Ferien. Und bin retourgekommen und hatte Panikattacken, weil ich Nachtdienst hatte. Und dann habe ich den Nachtdienst gemacht, habe eine Kollegin, der ich vertraut habe, gesagt, kannst du länger bleiben mit mir, dass ich wirklich das bis Kind im Bett sind, sie hat es gemacht. Am nächsten Morgen ist auch ein anderer Kollege gekommen, mein Chef auch. Dann habe ich gewartet, bis der in Sitzung gegangen ist. Und dann habe ich meine Sachen, soweit ich konnte, fertig machen. Und dann bin ich zum Arzt. Und der hat mich dann krank geschrieben und das war dann mein Abgang gewesen.
Ja.
Ich konnte nicht können Tschüss sagen, deinem Kind, niemandem wirklich, weil ich kann gar nicht mehr können. Ich konnte mich wie noch zusammennehmen. Und dann, wo ich beim Arzt war, und der hat dann gesagt, sie bleiben drei Wochen daheim und danach schreibe ich sie nochmal krank. Also er hat schon mir gesagt, ich kann nicht danach wieder arbeiten gehen. Und ich habe gesagt, ja, mal, ich gehe schon, oder?
Ja.
Und kaum bin ich daheim gewesen, dann bin ich zusammengebrochen. Gell?
Ja, dann hast du können, oder?
Dann habe ich können, ja. Oder? Dann habe ich wie können zusammenbrechen. Und dann habe ich schon Zeiten gehabt, wo ich brüllt habe, wo ich einfach auf dem Sofa gelegen bin, nichts gemacht habe.
Was war denn gewesen, weißt du, das Gedankenkarussell? Oder ist es die Sinnlosigkeit gewesen, die plötzlich da war?
Ja.
Oder?
Ja. Ja, es ist die Sinnlosigkeit. Ich glaube, es ist wie beides. Es ist so die Erschöpfung gewesen von dem, was ich alles vorher geleistet habe, gell? Über meine Kräfte hinaus. Zum einfach wollen es den Kind und dem Heim und allen, wen auch immer, alles gerecht machen. Gell? Und plötzlich, eben dieses Kind ist wie ein Strohhalm für mich gewesen, dass das Leben sich verändert. Und ja, irgendwie, gell, vor allem, man wächst ja vor allen Dingen in christlichen Kreisen so auf, dass man denkt, nur wenn ich ein Kind habe, ist mein Leben sinnvoll. Ich würde eigentlich kaum jemand so direkt sagen.
Wahrscheinlich nicht mal in Christen. Das ist allgemein ist,
ja,
so
wahrscheinlich,
vielen
genau.
Wunsch, oder? So.
Ja, ja, genau. Und irgendwie auf der christlichen Ebene ist der Druck einfach, ich empfinde es, nein, es ist oft auch bei anderen so, aber ja, eben ist immer dieser Druck auch, gell? Jetzt sind wir schon so lange verheiratet, du bist ja schon so alt. Wann bekommt ihr ein Kind? Wieso habt ihr kein Kind? Weil wollt ihr kein Kind?
Also es war auch viel der Druck von Leuten, wo,
ja,
wo Sachen gesagt haben.
Genau,
ja.
Aber ich habe ihn ja vielleicht auch stärker wahrgenommen, weil ich natürlich auch sowieso sie immer allen haben wollen recht machen,
ja,
oder?
Ja, genau.
Genau, und jetzt zusammen mit dem Burnout ist alles wie, es ist wirklich so, es ist wirklich eine Sinnlosigkeit gewesen. Es ist wirklich so, hey, was mache ich denn jetzt? Und Und dann direkt der nächste Schritt. Was müssen wir jetzt noch machen? Was können wir machen? Was wollen wir überhaupt machen?
Also ja, Adoption, Pflegekind und so,
ja,
ist das
oder künstliche Befruchtung, ja, genau, oder? Ja. Aber künstliche Befruchtung, erzähl das mal in christlichen Kreisen. Künstliche Befruchtung, also zumindest in meinen christlichen Kreisen, okay? Da sind alle schon dann schockiert, oder? Ja. Was? Künstliche Befruchtung, das macht man nicht, gell?
Krass, ja.
So, und ja, wir haben für uns überlegt, wie wollen wir es machen? Und dann haben wir auch da gestanden, gell? Meine Ärztin zum Beispiel, ja wie, sie wollen nicht alles bei der künstlichen Befruchtung machen. Und wir so, nein, wir wollen das nicht. Ich habe irgendwann gemerkt, ich will es nicht, weil ich weiß, das hat viel mit Hormonschwankungen. Ich habe auch so schon am PMS gelitten. Mhm. Und das heißt, ich habe wie gewusst, es wird schlimmer durch die Hormonbehandlung. Oder ich habe die Befürchtung gehabt. Ich weiß, dass es auch Frauen gibt, wo das nicht so ist. Aber die meisten leiden. Und es sind, gehen eher kaputt unter dem Wunsch. Und das habe ich alles nicht wollen. Ich habe immer gesagt, wir haben so eine schöne Beziehung, es gefällt mir.
Ja.
Ich wollte das nicht.
Mhm. Ist auch stark. Ich meine, ja, dass man nicht um alles in, genau, der Welt das Kind will, oder?
Ja, es ist cool, dass meine Mama das nicht. Meine Mama hat auch gesagt, look, ich bin auch glücklich, wenn wir kein Kind haben. Gell?
Mega.
Und ich glaube, das hat wie geholfen, auch für mich den Schritt zu festigen. Mhm. Aber gleich habe ich mich so komisch gefühlt. Das macht man doch nicht.
Mhm.
Man muss doch ein Kind. Man muss doch. Fleckkind habe ich nicht wollen, weil ich habe ja im Heim dann erlebt, wie das ist und mit so vielen Instanzen drumherum. Gell? Und dann kommt dann Betreuer, da musste ich mit dem auseinandersetzen, musste ich wieder mit Älteren auseinandersetzen und ich bin müde gewesen.
Ja.
Müde, ja, von dem System, oder?
Ja. Du hast sehr dahinter gesehen, oder was, ja, das alles bedeutet.
Genau, ich habe gewusst, was es bedeutet, wenn du ein Fleckkind hast. Das habe ich dann gewusst, das schaffe ich nicht. Oder in dem Moment habe ich gedacht, ich schaffe das nicht, oder? Mhm. Weil ich einfach so erschöpft war.
Ja,
bin,
klar.
Oder?
Ja, genau.
Ich bin einfach in dieser Depression und in dieser Erschöpfung.
Ja. Also du bist länger in dieser Depression drin gewesen?
Ja, gell, die hat ja schon vorher eigentlich angefangen. Und ich habe mich eigentlich relativ schnell erholt, weil ich habe relativ früh gesagt, so, ich kann nicht mehr. Viele warten noch länger und dann verstricken sie sich, kommen sie noch tiefer rein.
Hast du wie einen Weg gefunden dort? Mhm. Weißt du, irgendwie mit dieser Trauer umzugehen, dass es da kein Kind kann geben kann? Oder ist, ja, das einfach ein Prozess, weißt, wo du immer noch drin steckst?
Ja, ich stecke immer noch drin. Ich glaube, das wird auch mein Leben lang so sein.
Ja.
Es wird mein Leben lang Situationen geben, wo ich einfach brülle und wo ich auch brülle. Gell?
Mhm.
Wenn ich natürlich so beim Arbeiten bin und es überkommt mich, dann kann ich nicht brüllen.
Ja.
Aber da kann ich vielleicht mal schnell sagen, ich muss mal schnell gehen. Oder Heuschnupfen ist auch immer eine gute Ausrede.
Es muss einfach Frühling sein.
Oh nein, ich habe es bis im September. Ich habe nicht ein Glück.
Oh je, okay.
Aber nein, es ist halt so, ich habe angefangen, Gott gegenüber sehr ehrlich zu sein, oder?
Mhm.
Ich habe angefangen, Gott zu sagen, hey, sorry, ich verstehe es nicht.
Mhm.
Und auch Vorwürfe machen und immer sagen, es geht nicht, warum? Also nicht, dass ich jetzt eine Antwort darauf gefunden hätte, aber es hat mir so viel Freiheit gegeben, dass ich irgendwann gesagt habe, Gott wird das schon aushalten.
Ja.
Gott muss das aushalten. Wenn ich an einen Gott glaube, dann würde ich an einen Gott glauben, der das aushält, dass ich ihm sage, ich finde es scheiße, das, was du gerade machst. Mhm. Sorry fürs Deutsch. Aber es ist einfach wirklich, das habe ich für mich gesagt, schon wo ich damit gerungen habe, dass ich keinen Partner habe, habe ich das schon gemacht.
Mhm.
Und in der Situation noch mehr, genau. Und ich habe durch Therapie und durch das, was ich gelernt habe, habe ich gelernt, dass es mega wichtig ist, das rauszulassen. Ich habe es früher immer wie für mich, habe ich mich zurückgezogen. Und wenn ich mit guten Freunden zusammen bin, dann darf auch schon mal das Tränchen kommen.
Mhm.
Genau. Ich lerne, dem Raum zu gehen und nicht zu verdrängen. Das, was ich am Anfang so extrem gemacht habe, dem Raum gehen, es benennen, das merke ich, das hilft mir.
Ja, und das Krasse ist, es war ja nicht das Einzige gewesen. Also bald darauf ab, hast du gemerkt, du hast so komische, diffuse Symptome irgendwie.
Ja.
Hast du das nicht können genau zuordnen? Nein. Was ist dort gewesen? Was hast du erlebt?
Ja, das ist wirklich schräg gewesen. Und es ist ja auch wirklich so gewesen, dass manche von diesen Symptomen sind ja schon viel früher gewesen. Und zum Beispiel, also ich bin in die Wechseljahre gekommen, oder? Schon am Anfang, es gibt so verschiedene Phasen und ich bin in dieser Perimenopause gsi das ist so, bevor die Menz überhaupt aufhört, oder? Ja. So, und dann kommen mega viele Symptome. Und zum Beispiel eine Sache ist das Brustspannen ganz extrem. Mhm. Und ich habe ja immer gedacht, oh, jetzt bin ich
ja,
doch schwanger
genau.
geworden.
Ja, genau, logisch.
Weil alle haben natürlich gesagt, mhm. und schon in der Zeit, wo ich ja gewusst habe, das kann gar nicht sein, dass mhm. ich schwanger geworden bin, oder?
Ist gleich die Hoffnung, oder?
Plötzlich spannt die Brust so stark mhm. und du denkst, hä, bin ich jetzt doch schwanger geworden? Mhm. Dann rechnest du zurück, wann hatten wir das letzte Mal Sex und merkst, das kann gar nicht sein, gell?
Scheibe.
Ja. Schon allein deswegen oder sonst denkst du dir so, es kann ja gar nicht sein.
Ja.
Aber ich habe dieses Symptom. Es sind so verschiedene Sachen gewesen, die, das habe ich dann mit der Zeit gelernt und ich habe mich ja dann, ich habe nachher eine Spirale einsetzen lassen, mhm. weil ich das nicht mehr ausgehalten habe, dieses Auf und Ab und eben dieses Brustspannen und dann denke ich, oh, ich bin doch schwanger und dann bin ich doch nicht schwanger. Habe mir die Spirale einsetzen lassen, damit ich kopfmäßig noch eine Absicherung mehr habe, zum sagen, es klappt nicht, jetzt muss ich mir wirklich, ich kann zur Ruhe kommen. Gell?
Ja, ja.
Also,
spannend,
denk,
ja.
Ich denke, für mich ist das, die Spirale ist gewesen, ich kann zur Ruhe kommen.
Du hast keine Hoffnung mehr wollen eigentlich auf
genau.
ein Baby?
Ja, weil es ist so schwierig, die Hoffnung, oder? Immer Hoffnung, Truhe, Hoffnung, Truhe, mhm. Hoffnung, Truhe, gell?
Ja.
Und dann so eine abgrundtiefe Truhe, weil du hast denkt, ich darf keine Hoffnung haben und dann hast du gleich mhm. irgendwo durch ein bisschen Hoffnung und dann kommt die Menz, oder? Mhm. Und meine Menz hat, also es sind verschiedene Situationen gewesen, meine Menz hat sich verändert, ich bin auch zu meiner Ärztin, meine PMS ist viel stärker geworden, ich, also geil, viele Frauen haben es ja vor der Menz, dass sie wie ja, einfach Stimmungsschwankungen haben, manchmal so leicht depressive Phasen, mhm. Genau, einfach sehr herausgefordert sind in
ich
ihrem
auch.
Erleben.
Mhm.
Ja, genau. Und das habe ich immer ein bisschen gehabt, nie mega stark, aber es ist immer stärker geworden. Irgendwann habe ich gemerkt, es bringt nichts, dass ich in meinen Kalender auch für meinen Mann reinschreibe, eine Woche
Achtung.
Vor der Menz, genau.
Ja,
ja. Schonzeit hieß es, hat es bei uns geheißen. Genau, es hat Schonzeit geheißen. Dann hat mein Mann gewusst, okay, sie startet vor der Menz. Und für mich hat es bedeutet, dass ich gewusst habe, ich muss aufpassen, was für Gedanken in der Zeit kommen. Ich darf keine wichtigen Entscheidungen treffen. Und das ist immer stärker geworden. Das sind plötzlich schon zwei Wochen vorher gewesen, manchmal dann anders. Es ist so, dann ist es so gewesen, dass ich irgendwann mal, es ist so mega schleichend gekommen, mega viele Symptome, wo ich gar nicht, also ich habe plötzlich so viel Gliederschmerzen gehabt, ich habe mega viele Blasenentzündungen gehabt. Mega komisch, oder? Ich meine, klar, wenn man so frisch heiratet und so frisch Sex hat, dann haben manche Frauen das öfter, oder?
Ja, ja, genau.
Aber das ist ja dann schon längstens vorbei gewesen,
ja,
oder?
Genau.
Es hat auch eine Phase dazwischen gegeben, wo das nicht so gewesen ist, gell?
Ja.
Ich habe zugenommen, so ganz viele schleichende Dinge und ich habe immer gedacht, das gibt's doch nicht. Und irgendwann mal, ich kann mich mega erinnern, ich bin an einer Kaffeemaschine gestanden und habe eine Hitzewelle gehabt. Aber ich habe ja gar nicht an Wechseljahre
logisch,
gedacht. Und ich habe einen Witz darüber gemacht und gesagt, ha, so muss das sein, wenn Wechseljahre kommen. Gell? Und habe so gelacht. Und so ab da und dann habe ich das total vergessen. Gell?
Mhm.
Also eben, ich habe doch keine Wechseljahre.
Ja,
ich bin
klar.
ja unter 40 gewesen, oder?
Ja.
Und dann habe ich angefangen, mega schlecht zu schlafen. Ich habe nachts nicht mehr können schlafen. Und alle haben dann immer gesagt, ja, das ist halt wegen dem Kaffee, gell? Du hast zu viel Sorge. Und ich habe immer gesagt, nein, ich liege einfach wach und ich denke noch nicht mal ans Kaffee. Ich grübel noch nicht mal.
Mhm.
Wenn ich wenigstens grübeln würde, und das habe ich ja kennt, dass man in einer Burnout zieht, gell?
Mhm.
Ich habe das kennt, ich habe gewusst, wie das ist. Aber es ist nicht so gewesen.
Mhm. Also man hat dich eigentlich nicht ernst genommen?
Nein, man hat mich null ernst genommen.
Ja.
Also, weißt du, so, aber ich selber habe ja auch nicht gewusst, was ist mit mir los.
Mhm.
Ich habe selber mich so stark hinterfragt.
Ja.
So stark. Und dann habe ich Stimmungsschwankungen gehabt. Mega schwierig. Gell? Ich habe das Kaffee aufgebaut und bin durch diese Schwierigkeiten hindurchgegangen. Habe mit Ehrenamtlichen geschafft. Ich habe plötzlich Stimmungsschwankungen bekommen, wo ich immer gedacht habe, das ist jetzt, weil sie so und so schafft. Und es hat ja alles, es ist ja schon beide so miteinander, oder?
Mhm.
Aber sie hätte natürlich nicht für meine Stimmungsschwankungen können. Und ich habe zwischendurch gedacht, was passiert gerade mit mir?
Ja.
Wieso? Ich bin schon nicht die geduldigste Person, aber ich bin auch eigentlich auch nicht immer, also ich habe mich einfach nicht mehr wiedererkannt.
Mhm,
ich habe so eine rechte Wesensveränderung durchgemacht,
ja.
wo ich denke dann, wer bin ich?
Mhm.
Ich mag mich erinnern, ich bin einmal gesessen und bin wirklich an so starken Selbstzweifel gehabt und auch bin, ich habe mich selber nicht mögen. Ich bin gesessen und habe immer dieses Gefühl in mir gehabt und dann plötzlich ist es aus mir rausgebrochen und denkt, ich hasse mich, was krass. Mit mir passiert ist. Ja. Da könnte ich jetzt schon anfangen zu brüllen, weil das so, es ist so eindrücklich gewesen, weil ich bin wie ein anderer Mensch gewesen und habe es nicht können zuordnen. Mhm. Ich habe nicht gewusst, was mit mir passiert.
Unglaublich, oder?
Schlimm.
Und man wird nicht ernst genommen.
Genau,
oder?
Genau. Und dann beim Arzt, immer wenn ich sage, ich bin so müde, ich habe dieses oder ich habe jenes. Ja, sie haben einfach zu viel im Kaffee, gell? Alle Leute um mich herum. Ja, du hast einfach zu viel Stress im Kaffee. Mhm. Das ist immer. Und ich bin auch stresssensibler geworden. Ich mag mega viel aushalten, gell? Mhm. Aber ich bin auch sensibler geworden, auch Stress gegenüber, nicht mehr so stressresilient. Und alle immer, ja, du hast einfach zu viel im Kaffee. Du hast einfach zu... Und ich habe genau gewusst, das ist nicht so. Mhm. Etwas stimmt nicht.
Wann hast du gemerkt, oder wann ist denn das erste Mal das aufgekommen? Es könnte doch Wechseljahr sein.
Spannenderweise habe ich mich angefangen, ein bisschen informieren, weil mich eine Frau, die älter war, die kurz vor 50 war, mal in einer ganz komischen Situation gesagt hat, musst du ja auch nicht glauben, dass ich in einem Wechseljahr bin, oder? Mhm. Und da habe ich gedacht, hä, mit knapp unter 40 kann man ja schon in Wechsel, das habe ich gewusst, oder?
Ah, okay.
Knapp unter 50, mhm, so. Mhm. Sie ist 48 oder was, irgendwie so in dem Raum gewesen, keine Ahnung.
Wäre es legitim so?
Ja, ja. Also nach dem Motto, ja, das kann doch gut sein. So viel habe ich gewusst, oder? Und irgendwie in einem Podcast ist Werbung für einen anderen Podcast gemacht worden, wo über Wechseljahre informiert wird. Mhm. Dann habe ich gedacht, ich los mal rein, gell? Mhm. Jede Wette, die ist in den Wechseljahren.
Ja, genau. Auch für die andere Frau.
Für die andere. Es sind immer die so anderen, gut, gell?
Ja, genau.
Man ist es nie selbst.
Ja, genau, so gut.
Und dann habe ich reingelassen. Ey, Ruth, ich sag's dir, ich bin gesessen. Und dann denke ich, die reden über mich. Oh, Scheibe. Mhm. Und es ist so... Es ist ein Gefühl von Schock, Erleichterung, Traurigkeit.
Was du hast gewusst denn?
Dann habe ich gewusst, scheiße, ich stecke in den Wechseljahren. Dann habe ich gemerkt, nein, ich bin in den Wechseljahren, das kann nicht sein, das ist unglaublich. Und dann habe ich eine Folge nach der anderen gesuchtet und dann irgendwann gemerkt, weißt du, das Schönste an dem Ganzen, an dem ist gewesen, dass ich plötzlich gemerkt habe, ich bin normal, ich bin nicht...
Ja, das glaube ich.
Ich bin nicht komisch, ich bin nicht... ich habe mich so ich habe mich nicht liebenswürdig gefühlt. Ich habe immer gedacht, mich kann man gar nicht mögen. Mhm. Gell, du musst dir vorstellen, ich bin neu in die Kaffeesituation, neu in die Chille, wo das Kaffee ist. Ich bin in allem wie neu gewesen und habe immer gedacht... Man kann mich gar nicht gern haben, so wie ich bin.
Und bist selber auch wie neu gewesen.
Genau.
Negativ neu,
genau.
Oder?
Genau, ja. Ich bin selber neu gewesen. Ich habe aber auch meine Grenzen, gell? Ich bin ja eben durchs Burnout in Therapie gewesen. Ich habe angefangen, Grenzen zu setzen in meinem Leben. Und es hat sich nicht so gut angefühlt. Ja. Es fühlt sich ja nie gut an, wenn du überangepasst bist und fängst Grenzen. Und dann alles in einem neuen Setting und mit dem Durcheinander in meinem Körper, in meinem Herzen. Und es ist so schlimm gewesen. Ja. Es ist so schlimm gewesen. Und plötzlich habe ich mich verstanden gefühlt. Und plötzlich habe ich angefangen zu realisieren, es ist normal, was mit mir passiert. Man kann etwas machen. Ich bin nicht einfach bescheuert.
Ja, genau. Es ist ja dann auch bestätigt worden, ja. Wirklich von einer Ärztin, ja, die das mal richtig angeschaut hat.
Ich bin zuerst mal zu einer Ärztin gegangen, die mich null ernst genommen hat. Wirklich. Mhm. Der ich das versucht habe zu erklären. Und die... wirklich sehr unsensibel und so. Ich bin rausgegangen und habe gedacht, ich werde mich nie wieder über das Thema Wechseljahre informieren lassen, solange ich nicht 50 bin. Ja. Und dann bin ich krank geworden, normal, und musste zu der Vertretungsärztin von meiner Hausärztin. Und sie hat etwas in meiner Akte gesehen und hat angefangen nachfragen. Und dann habe ich gemerkt, die fragt mich jetzt wegen Wechseljahre. Weil ich bin ja so schon so informiert gewesen,
ja,
oder?
Ja, genau.
Und dann habe ich gemerkt, jetzt stellt sie ganz konkret Wechseljahrsfragen.
Ja.
Und dann hat sie mir auch gesagt, haben Sie sich schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt, weil Sie könnten in den verfrühten Wechseljahren sein.
Mhm, super.
Und dann hat sie mich weitergeleitet zu einer ganz tollen Ärztin, die mich super ernst genommen hat. Blutwerte und dann kam der Schock, gell?
Ja. Das war dann gleich ein Schock, ja. Dass du wirklich schwarz auf weiß kannst.
Ja. Ja, es hat wirklich etwas mit mir gemacht. Plötzlich war ich wirklich in den Wechseljahren. Mhm. Es war nicht nur etwas, was ich gedacht habe, was mir gleichzeitig Ruhe immer wenn ich es allen Leuten erzählt habe, gell? Freunde oder Bekannte, wo ich mich traut habe, gell? Ja, genau. Weißt du, immer so dieses, ja genau, du bist in den Wechseljahren. Mm, genau.
Mm-hmm. Einfach nicht ernst genommen werden.
Nein,
oder?
Ja. Nein, es ist so schlimm gewesen. Mm. Leute haben wie, und das, ich kann es ihnen ja eigentlich nicht vorwerfen, einerseits, aber es ist verletzend gewesen, ja. Genau. Es ja. ist sehr verletzend. Mm. Sehr verletzend gewesen. Und dann eben, es ist wie bestätigt worden, genau.
Wie gehst du heute mit dem um?
Anders. Ich habe mir in der Zeit vorgenommen, wir haben es ja auch schon mit der Kinderlosigkeit so gehört, dass wir darüber reden. Mhm. Weil mir das mega wichtig ist, dass andere Frauen wissen, ich bin nicht allein.
Ja.
Und das ist mir mit dem Wechseljahren genauso gegangen, dass ich wie gewusst habe, ich wollte darüber reden, dass andere Frauen können profitieren, andere Frauen sollen nicht so leiden, wie ich das kann. Ja. Oder? Ja. Ich habe wirklich gelitten. Ich rede darüber, aber ich merke auch, gibt es auch Situationen, wo ich muss einfach nichts sagen und das für mich behalten.
Ja.
Es gibt Situationen, ich mache mich sehr verletzlich, oder? Es verletzt mich auch immer noch, wenn dann jemand mir so ungläubig so einen Blick oder etwas sagt. Es gibt Momente, wo ich gerade drüber stehe und es gibt Momente, wo es mich immer noch verletzt. Mhm. Ich informiere mich einfach weiterhin. Genau. Ich habe jetzt die Situation gehabt, dass meine Eierstöcke haben gleich wie das Moment geschafft haben. Haben wahrscheinlich durch die Hormone, durch die Zugabe von Hormonen, haben sie wieder angefangen zu arbeiten. Es hat wieder etwas mit mir gemacht. Mhm. Aber das Gute ist ja, ich habe das Wissen gehabt, oder? Mhm. Das Mal habe ich das Wissen gehabt.
Ja.
Oder ich habe es jetzt, gell? Ja. Und jetzt weiß ich, wenn das passiert, jetzt habe ich letztens wieder Hitzewallige gehabt. Ich habe sie eigentlich nur in der Nacht. Ich habe sie praktisch nie tagsüber, das, was andere Frauen durchmachen. Aber das Wissen hilft mir, ruhig damit umzugehen. Dann plötzlich habe ich wieder Herzrasen, gell? Das habe ich auch gehabt. Und wirklich gedacht, Scheibe, wen lüte ich jetzt an und sage, bringst du mich ins Spital? Ich schaffe es, glaube ich, nicht mehr alleine. Und jetzt weiß ich, das habe ich schon mal gehabt. Da weiß ich, durchschnaufen, runterfahren. Ich schaue, wie geht es mir, überlege, habe ich das schon gehabt? Ich rede darüber.
Das ist ja auch der Grund, dass du da bist. Weil es ist ja nicht einfach, über die Sachen zu reden. Das ist ja etwas, was dir mega nahe geht. Aber es ist mega der Wunsch, gell, dass du anderen kannst helfen kannst. Einfach mit dem, was du erzählst.
Genau. Und weißt du, das Schönste war, ich habe angefangen zu reden und es sind ein paar Frauen, haben mir danach gesagt, hey, ich bin jetzt zu meiner Frauenärztin gegangen. Ich habe PMS auch so extrem stark und ich habe das jetzt können dadurch wie ansprechen und sagen, hey, ich habe gehört, man kann etwas machen, was können wir machen? Oder Frauen sind gekommen und haben gesagt, ja, ich habe auch so gelitten. Für mich ist es auch mega schlimm gewesen, oder? Und einfach eine Stimme dem Ganzen zu geben. Und ich habe gesagt, es muss eine Frau geben, der das etwas genützt hat, dann bin ich froh. Und ich weiß, dass es ein paar mehr etwas gebracht hat, genau.
Mega schön. Ja. Oh, wir haben noch nicht mehr so viel Zeit, aber weißt du, es fehlt uns noch meine Rubrik, von der habe ich dir gar nicht erzählt. Die heisst Gott und du, das sind einfach drei knackige Fragen, drei Antworten von dir, müssen mega lang sein. Also gut, erzähl du mir mal, wie erlebst du Gott heute in deinem Alltag?
Heute in meinem Alltag? Ich erlebe ihn einfach, indem ich immer wieder mal so kurz mit ihm rede, mich anhöckle, rausschaue in die Natur. In der Bibel natürlich auch, aber ich bin nicht so ein Fließiger. Ich lese schon nicht jeden Tag. Nö. Aber durch Bibelgespräche mit anderen, ich erlebe Gott so, als, so persönlich, genau. Mhm. So eher näher. Ja.
Was hast du für Fragen an Gott?
Gell, amix bleibt schon. Ich weiß, man sollte die Warum-Fragen nicht stellen im Leben und gleich ist sie amix da. Ich frage mich schon, ich denke, eine Frage, die immer offen ist, warum hast du mir so eine Liebe zu Kind geschenkt und mir kein eigenes Kind geschenkt? Genau. Mhm. Da merkt man, es geht mir nach, wir können tränen. Mhm. Weil das ist sicherlich etwas, wo ich nicht verstehe. Wo ich wirklich mit kämpfe, immer wieder mal. Und ich denke sicherlich auch, es gibt schon auch den Moment, wo ich denke, hey, also ich habe kein Kind bekommen, ich musste so früh in den Wechseljahr kommen. Kombiniert mit all den anderen Sachen, die ich ja noch nebenbei gemacht habe, gell? Das ist schon so eine Frage, warum hat alles aufs Mal kommen?
Ja.
Hey, wofür soll das gut sein? Gell? Mhm. Die Frage habe ich schon an Gott.
Wieso bleibst du denn gleich an dem Glauben? Wieso bleibst du gleich bei dem Jesus?
Weil ich gleich merke, dass Gott wirklich da ist. Und ich kann dir das nicht sagen, ich bin wirklich mehrmals davor gestanden zu sagen, muss ich wirklich an Gott glauben? Ich wollte eigentlich nicht mehr. Mhm. Ich mag nicht mehr an Gott glauben. Ich, er enttäuscht mich, andere Christen haben mich sehr enttäuscht. Gell? Und gleich, es ist so eine tiefe Liebe zu Gott. Ich liebe Gott und ich weiß, dass Gott mich, also ich lerne, dass Gott mich liebt. Genau, ich habe es ganz lange nicht gewusst, aber ich habe gewusst, wenn mein Leben einen Sinn hat, dann nur eine Nähe von Gott. Und ich habe mein Leben versucht, auch ein bisschen weiter weg von Gott zu führen. Und es hat mir keinen Sinn gegeben, sondern ich habe immer gewusst, nur in der Nähe von Gott bin ich ich.
Ja. Genau. Mega schön, jetzt bin ich berührt. Oh, jetzt müssen wir das noch fertig schaffen. Also Irina, ich danke dir vielmals fürs Erzählen. Ja. Wir könnten noch ganz viel zusammen reden, ja, bin genau. Ich sicher. Aber leider lange Zeit nicht. Ja. Aber danke vielmals, dass du das geteilt hast. Ich glaube, es wird ganz vielen Leuten helfen.
Danke, Ruth. Danke für das wirklich tolle Gespräch und das offene Ohr.
Danke euch fürs Dabeisein nächste Woche mit dem nächsten Gast im Vis-à-vis und Sarah-Maria Graber am Mikrofon. Alles Gute euch. Mein Name ist Ruth Stutz.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.